Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Zeitrisse. Entdeckungen von Hilaire Belloc. Gefunden in Atlantis, Heft 6, Juni 1929. Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von Maria Niels. Für alle, die sich aus dem großen Getriebe der modernen Zivilisation hinaussehnen, gibt es einen Trost, der wie ein köstlicher Wein in der Flasche fix und fertig bereit liegt. Aber wenige Menschen nur besinnen sich auf ihn und trinken von dem erfrischenden Tranke.
Oh.
Es ist ein Trost über den Staub und das Einerlei und die Müdigkeit und Verzweiflung des Daseins. Und dieser Trost ist die Neuentdeckung der Welt. Es gibt unendlich viele Entdeckungsmöglichkeiten auf der Welt. So kommt es zum Beispiel vor, dass wir eine Stadt, die wir gut zu kennen glaubten, plötzlich neu entdecken oder ein Stadtviertel oder ein einzelnes Haus in einem Stadtteil oder ein Zimmer dieses Hauses oder ein Bild in diesem Zimmer uns in ganz neuem Lichte erscheint. Die Wege, auf denen wir zu neuen Entdeckungen gelangen, sind zahllos. Sie trennen sich in geringer Entfernung von ihrem Ausgangspunkt, den wir selber mit unserer lediglich durch Gewöhnung erworbenen, stumpfsinnigen Ortskenntnis bilden und führen, jeder für sich, zu den verschiedenartigsten und erstaunlichsten Dingen. Nehmen wir zum Beispiel einen beliebigen Ort auf der Welt, der uns so oft und auf so unerträglich banale Weise geschildert wird, dass uns schließlich schon bei der bloßen Erwähnung seines Namens graust. Bei einem persönlichen Aufenthalt aber überzeugen wir uns von seiner tatsächlichen Anziehungskraft. Wir erleben viele beglückende Überraschungen, und Dinge erschließen sich uns, von deren Vorhandensein wir uns früher nichts träumen ließen. Noch bedeutsamer für uns alle sind die mannigfachen Entdeckerfreuden, die uns blühen, sobald wir nur den kleinsten Schritt abseits von allgemein begangenen Wegen tun oder uns nur ein wenig für die Vergangenheit eines Ortes interessieren, an dem wir uns eben aufhalten. Die meisten auf dem Lande lebenden Menschen kennen im Grunde nicht einmal die Gegend in der unmittelbaren Nachbarschaft ihres Hauses genauer, mit Ausnahme vielleicht des Stückens Welt, das sie von der Straße aus sehen. Wenn sie aber nur einmal über ein paar Felder oder weiter gingen, so würde sich ihnen vielleicht zum ersten Male nach Jahren eine gänzlich neue Landschaft erschließen und die Gegend, in der sie selber wohnen, käme ihnen beim Rückschauen von dem veränderten Standorte plötzlich neuartig und unbekannt vor. Solange wir jung sind, wissen wir dies alle. In der Jugend suchen wir immer zu erraten, was hinter der nächsten Bodenerhebung liegt oder auf der anderen Seite des Waldes, der uns in der Kindheit den Horizont abschließt. Und dann kommt einmal der Tag, an dem wir draufgängerisch in die bisher unbekannten Bezirke eindringen und dort eben das entdecken, was jedem Einzelnen von uns zu finden vergönnt ist. Wenn wir älter werden, bilden wir uns ein, dass die unbegrenzten Entdeckungsmöglichkeiten durch unsere fortschreitende Lebenserfahrung beeinträchtigt werden. Dies aber ist eine Täuschung. Denn dass wir jetzt so stumpf und dumpf herumgehen, kommt daher, dass wir selber anders geworden sind, nicht aber die Welt. Mehr noch, wir können aus unserer Dumpfheit erwachen. Es kommt nämlich nur darauf an, das frühere Verfahren zu wiederholen. Auszuziehen und die Welt mit offenen Augen zu betrachten. Manche Menschen werden dieser Anschauung in Bezug auf die Möglichkeit der plötzlichen kleinen Neuentdeckungen in der allernächsten Umgebung beipflichten. Nicht aber, was das Reisen betrifft. Reisen, so denken sie, kann man heutzutage ja nur auf bekannten Reiserouten in bekannte Gegenden und mit verstaubten, unempfänglichen Sinnen beim Auszug wie bei der Einkehr. Das ist ein großer Irrtum. Man kann irgendeinen der bekanntesten, ja sogar der größeren und frequentiertesten Orte Europas aufsuchen und dennoch dort die weitestgehenden Neuentdeckungen machen. Aber mag man entgegnen, über die meisten Orte ist schon so unendlich viel geschrieben worden, dass man sie lange kennt, ehe man selber da gewesen ist. Nein, dies ist nicht der Fall. Auch die genauestens beschriebenen und abgebildeten Gegenden sind voll vom Reize des Neuartigen. Wenn man nur die eigene Blasiertheit abschütteln und die Augen öffnen will. Sprechen Sie mit 5 verschiedenen Menschen von irgendeinem Ort, an dem Sie alle vielleicht gemeinschaftlich waren, und lassen Sie sich erzählen, was jedem unter Ihnen besonders aufgefallen ist. Sie werden erstaunt sein, 5 gänzlich verschiedene Eindrücke zu erfahren. Fahren Sie in eine Stadt, in der Sie bis jetzt immer von der gleichen Richtung angekommen sind, einmal von irgendeiner anderen Seite ein. Ändern Sie den Ankunftspunkt verschiedene Male. Sie werden jedes Mal eine ganz neue Stadt vor sich zu sehen glauben. Es gibt viele tausend Engländer, die den wundervollen Anblick von Rouen, von der Eisenbahnbrücke unterhalb der Stadt her kennen, weil diese Brücke an der Hauptlinie nach Paris liegt. Und es gibt, wenn nicht ganz so viele, so doch auch ein paar tausend, die Rouen von Bon-Secours aus zum ersten Male gesehen haben. Einige hundert Menschen kennen die Einfahrt aus der Richtung der großen nördlichen Wälder, etwa ein Dutzend die vom Osten aus der Picardie. Und von jeder Seite aus gesehen wirkt die große, zwischen Hügeln gebettete Stadt gänzlich anders. Es gibt ein Panorama von Neapel, das so unzählige Male fotografiert, gemalt und vervielfältigt ist, dass wir es kaum mehr ansehen mögen. Es ist das Bild der Stadt vom Hügel an der Nordspitze der Bucht aus gesehen. Im Vordergrunde erhebt sich eine mächtige Pinie, im Hintergrunde raucht der Vesuv. Und ich wette, die meisten Leser dieser Zeilen haben die geschilderte Aufnahme auf einer Postkarte oder in einem Ladenfenster ausgestellt gesehen. Und viele werden mit Recht sagen, dass es vielleicht das abgedroschenste Landschaftsbild von ganz Europa ist. Nun, vor ein paar Jahren kam ich gelegentlich nach Neapel, wo ich vorher noch nicht gewesen war, aus eben dem Grunde, weil man bis zur Unerträglichkeit davon reden hört und weil das erwähnte Panorama auf einen wirkt wie ein aus der Mode gekommener Schlager. Ich kam also hin, nicht absichtlich, sondern nur, weil es sich nicht vermeiden ließ. Und bei der Ankunft machte ich eine so einzigartige Entdeckung, wie sie wohl nur Kolumbus beschieden war oder jenen Seefahrern, die als erste Afrika umschifften und den Indischen Ozean entdeckten. Neapel war völlig anders, als ich es mir je hätte vorstellen können. Der Vesuv zeigte sich nicht als rauchender Kegel am Horizont, sondern erhob sich als große, drohende Pyramide, senkrecht über mir. Die Stadt war kein schmutziger, verwahrloster Ort mit allen Merkmalen der Altertümlichkeit und ohne Anzeichen tätigen Lebens. Es war eine bunt bewegte Handelsstadt mit allen Nachteilen und Vorzügen einer solchen. Sie war erfüllt von emsigem, geradezu faustischem Leben. Es ging in ihr zu wie in einem Wespennest. Ich will die letzte Wahrheit bekennen, auf die Gefahr hin, für paradox gehalten zu werden. Neapel erinnerte mich so lebhaft an eine amerikanische Küstenstadt, dass ich hätte glauben können, am Ufer des stillen Ozeans zu sein. Tagelang hätte ich weiter in diesen neuen Entdeckungen schürfen, sie vertiefen und ausbeuten mögen. Doch war mir nur ein Aufenthalt von 24 Stunden in der Stadt vergönnt. Aber der Eindruck war einer von denen, die ich nie vergessen werde. Er wirkte auf mich neu und schöpferisch, erholend und kraftspendend zugleich. So wie etwa jener symbolische Fußfall, mit dem ein kühner Seefahrer von einer im Morgengrauen auf unbekannten Meeren neu entdeckten Insel Besitz ergreift. Deswegen, meine ich, sollte jedermann ausziehen, um die Welt für sich neu zu entdecken. Sei es im Umkreis von 5 Meilen oder von 500. Jedermann sollte sich zur Abhilfe gegen die unerquickliche und unberechtigte Langeweile, welche Bücher und Landkarten in uns hervorrufen, auf eigene Faust vergewissern, dass die Welt ewig neu ist. Und zu dieser Feststellung braucht es nicht einmal einen vollen Geldbeutel, was an sich schon merkwürdig genug ist. Soweit die Entdeckungsgedanken von Hilaire Belloc. Auch der Verleger von Atlantis, der Schweizer Thomas Hürlimann, ging auf Entdeckungsfahrt. Sein Ausflug ins romantische Amerika erschien in der Atlantis-Ausgabe Heft 3, März 1929. Der Bericht gewährt einen herrlichen Einblick in die Tourismusszene des frühen 20. Jahrhunderts. Ich wähle zur Durchquerung des Kontinentes die Santa Fe-Linie, um unterwegs das großartige Grand Canyon zu besichtigen. Der Zug ist gepfropft voll. Eine enorme trockene Hitze wütet. Auf kleinen Stationen wird Eiscreme verkauft, die man mit brennender Zunge leckt. Im Speisewagen muss man im schwülen, schmalen Gang 10 Minuten anstehen, ehe ein Platz frei wird. Station Grand Canyon, Hotel der Eisenbahngesellschaft gleich dabei. Zum Breakfast Karten lösen. Anstehen, alle 5 Minuten wird ein Platz frei. Ein Strom von amerikanischen Touristen, die Damen natürlich in großer Überzahl. Wild Woman Stuff. Kurze Haare, Khaki-Hemden, derbe Hosen, Seidenstrümpfe, schwarz-weiße Fantasieschuhe, das Puderbüchschen stets zur Hand. Und dazu dies wundervolle Amerikanisch, hinten im Gaumen gekaut und lässig überlegen aus der Nase heraustriefend. Karten lösen für Sightseeing. Bitte hierher treten, meine Herrschaften. Grandios, was? Feet deep, miles long. Donnerwetter, ist der Herr vielleicht so liebenswürdig, mich mit meiner Kamera rasch mit dem Grand Canyon als Hintergrund zu knipsen? Oh, you are from Switzerland? I have also been in Switzerland. I have made it in 3 days. A nice little country. Haben Sie Streichhölzer? Grandios! This you have never seen in the whole world. Einsteigen zur Rundtour. Im 4. Massenauto kann ein Platz erhascht werden. Hier 5 Minuten für Aussteigen, Staunen und Kodak. Dort 10 Minuten. Schade, dass ich nicht einen Tag länger hier bin. Man kann nämlich auch zu Pferde ins Canyon hinuntersteigen. Auf einem der gefährlichsten Saumpfade der Welt. Und der Zug eilt weiter. Ich habe das Grand Canyon gesehen. Wehmütig betrachte ich die schönen Prospekte mit ihren Bildern und poetischen Beschreibungen. Santa Fe ist eine furchtbar alte Stadt. Es gibt darin Gebäude, die sage und schreibe 300 Jahre alt sind. Amerikanische Provinz ist potenzierte Provinz. Die gehoffte Entdeckung bleibt aus. Sie bleibt auch aus bei den Indianerreservationen in der Umgebung von Santa Fe. Man kann natürlich im Auto hinfahren. Die Indianer werden dort von der Regierung als eine Art lebendes Panoptikum unterhalten. Inmitten der hügeligen, mit Gestrüpp bewachsenen Landschaft liegen die Dörfer. Ein Platz, darum einige denkbar primitive Lehmbauten. Ein Mädchen, das Samen trocknet, verschwindet sofort bei unserer Ankunft. Des Kodaks wegen natürlich, aber keineswegs aus Aberglauben. Die Leute sind zivilisiert, besitzen einen Ford und eine christliche Kirche. Aber ein Snapshot der Häuser kostet $5. Fotografieren von Personen außerdem extra. Ich frage also den Governor, einen jüngeren Indianer mit Zimpelfransen, der in einer Art Taucherhosen auf dem Dach seines Hauses erscheint, um Erlaubnis, bezahle und mache meine Aufnahmen. Als dies nicht rasch genug geht, ruft mir der Governor zu, jetzt hätte ich genug fotografiert für meine Dollar. Ich solle aufhören, sonst schlage man mir den Apparat kaputt. Ein alter, origineller Kauz, den ich filme, beklagt sich, es sei so langweilig, seit die Menschenjagd verboten sei. In einem Curio-Shop werden primitive Töpferwaren angeboten. Ich besichtige noch den Staatsraum des Häuptlings. Die Wände sind mit Heiligenbildchen und Kinostars mit schönen Augen und Beinen geschmückt. Der jüngste Sprössling des Gewaltigen wird in einer an Stricken aufgehängten Wiege geschaukelt. Indianertänze mit großem Federschmuck rentieren sich hier natürlich nicht. Man kann sie in Station Grand Canyon genießen. Die Indianer sind ganz auf der Höhe der Zeit. Sie wissen, was sich gehört und pochen gewaltig auf ihre Rechte. Sie wundern sich, dass die Weißen keine Verträge halten, obwohl sie selbst wahrscheinlich auch keine halten würden. Sie senden Delegationen nach Europa, an den Völkerbund und so weiter, um in romantisch veranlagten Leuten holde Träume aus der Indianerbücherzeit wiederzuerwecken. Edle Resolutionen und Verkündung der Menschenrechte auszulösen und sich fotografieren zu lassen. Zeitrisse. Entdeckungen und Ausflug ins romantische Amerika. Gefunden in der Zeitschrift Atlantis. Länder, Völker, Reisen, 1929. Falls Sie diesen Podcast unterstützen möchten, so finden Sie auf www.zeitrisse.ch eine virtuelle gelbe Opferschale, die mit Spenden beschriftet ist. Dankeschön für Ihren Support. Die Zeitrisse gibt es bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube und vielen weiteren Podcast-Portalen. Und wie vorgängig beschrieben, auch dort, wo das gelbe Opfergefäß aufgebaut ist. Auf vielfachen Wunsch folgt jetzt noch Kreide, Kreidesicherungs-Backup. Eine Kollaboration des Musikers John Blacksteam und Don Quelle von Tonquelle Hofer. Der Song entstand im Rahmen eines Blacksteam-Studio-Workshops. Text und Stimme Don Quelle. Musik und Produktion John Blacksteam. Das dazugehörige Video mit den wunderschönen Bildern findet man auf dem YouTube-Kanal von John Blacksteam. Die Weisen und Gelehrten fanden eines Tages Bibliotheken und Archive leer. Folianten, Bücher, Daten auf den Banken fehlten, gestohlen oder verloren. Die Frage schmerzte sehr. Hinfortgeflossen durch ein Leck Unachtsamkeit, fahrlässig handeln, alles Wissen ward zu Staub. Zeitrisse und Zeitbeben zeigen auf Verwundbarkeit. Ein Kurzschluss war's oder doch verwegener Raub. Die Lichter in den Tempeln gingen rasch dann aus und die Spezies saß vor unbeschriebenen Zeiten und noch nicht mal eine weiße Null stand drauf. Zurück auf eins, den Pfad nochmals beschreiten. Bruder, halte mir die Fackel hoch, damit ich sehe, was ich zeichne. Bruder, halte mir die Fackel hoch, bemal die Höhlenwand mit Kreide. An die glatte Wand hier kommen die Jagdszenen, an die gewölbte Fräulein Silbenstein von Höhle 4. Oben drüber prangen Himmel, Mond und Sterne, ganz ohne Sinn, einfach weil's so behaglich wirkt. Bruder, halte mir die Fackel hoch, damit ich sehe, was ich zeichne. Bruder, halte mir die Fackel hoch, bemal die Höhlenwand mit Kreide. Professor Gruser, ein Notfall. Ja, wir brauchen sofort das Datenbackup. WWW-Wiki, Brems Tierleben, Karl May Gesamtausgabe. Einfach alles, was Sie haben. Wie bitte? Nicht vorhanden? Weil das Bildungsministerium eine Datensicherung nicht für nötig erachtete?
Oh.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.